Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Dieses Mal sprechen wir über zwei Mordfälle im sogenannten Drückermilieu. Menschen, die damit zu tun gehabt haben, leben bis heute in Angst. Wir beleuchten, was dahinter steckt. Es geht um ein Milieu, in dem überwiegend Männer das Sagen haben und trotzdem sticht eine Frau dabei heraus. Lady Kalaschnikow. Sie kommt aus der Pornobranche.
Ziemlich auffällig, kann ich mich noch dran erinnern, so ziemlich auffällig gekleidet war sie. Er war schon, ein Blickfang war sie ja schon. Sie hatte schon eine gute Figur gehabt.
Über das Drückermilieu, da hat sie halt einfach in ihren Kreisen, wo sie verkehrt hat, hat sie einfach davon gehört, dass man da super Geld machen kann. Und zwar eben nicht als die Frau, die da Klinken putzen geht, sondern als Kolonnenführerin. Die ist wirklich gleich... Hat sich gleich von Volkmar Granz beraten lassen. Die hatten Auftreten gehabt, die hat man absolut ernst genommen. Lady Kalaschnikow.
Ja, in dem Rahmen hat sie dann irgendwann tatsächlich Größenfantasien und Allmachtsfantasien auch entwickelt. Und ja, dachte, sie könnte quasi über die Schicksale anderer Menschen und am Ende auch über Leben und Tod entscheiden.
Diese Taten fielen doch wirklich sehr aus dem Rahmen. Und sowas erlebt auch ein Strafverteidiger, der schon in vielen Tötungssachen aktiv war, auch nicht oft.
Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie zuhören. Beim Podcast ARD Crime Time. Uns gibt es in der ARD Audiothek, aber Sie finden diesen Fall auch in der Mediathek. Dazu ein Link in unseren Shownotes, wie gewohnt. Wir geben gleich auch immer wieder Hinweise auf die Filme und was da zu sehen ist. Aber weil uns diese Frage schon per Mail erreicht hat, liebe Hörerinnen und Hörer, das bedeutet nicht, dass Sie bei uns etwas verpassen. Wenn Sie im Podcast dabei bleiben, erfahren Sie alle Details. Lady Kalaschnikow, die Drückermafia aus dem Westerwald. Dieser Fall wurde recherchiert von der Autorin und Regisseurin Judith Völker. Herzlich willkommen, liebe Judith.
Ja, hallo Felix und vielen Dank für die Einladung. Da würde ich direkt gerne am Anfang was ergänzen, nämlich Kim Schibilla hat das Buch geschrieben und dafür natürlich schon im Vorfeld wahnsinnig viel recherchiert, was natürlich nicht heißt, dass die Recherche damit abgeschlossen war. Also Recherche ist eigentlich immer so eine Never-Ending Story, also ein Prozess, der irgendwie nicht aufhören will. Und genau, man recherchiert eigentlich immer so ein bisschen bis zur letzten Minute und das war bei uns auch so.
Ist ein großes Team, was immer dahinter steckt, hinter jeder Staffel von ARD Crime Time, auch in diesem Fall.
Genau, genau. Also das, da werkeln immer wahnsinnig viele Leute mit dran rum und genau, deswegen würde ich auf alle Fälle gerne auch noch den Producer Fabio Mauro erwähnen, also ohne den das Projekt auch nicht denkbar gewesen wäre, der hat eben auch immer noch mit recherchiert und geholfen und genau, Schnitt, also die, wir hatten zwei Cutter, die waren einfach großartig und genau, das hat hoffentlich am Ende alles zu einem guten Gelingen beigetragen.
Judith, wir haben jetzt schon gerade ein paar erste Beschreibungen von der Frau gehört, um die es sich ja nun in unserem Podcast drehen wird und ich habe schon gesagt, sie kommt aus der Pornobranche, aber mal ganz von Anfang an, wer ist Lady Kalaschnikow?
Ja, also Lady Kalaschnikow, also diesen Namen, den hat sie sich nicht selbst gegeben, sondern der ist ihr später von der Presse gegeben worden. Aber der drückt eigentlich schon ganz gut aus, um was für eine Frau es sich handelt, nämlich um eine sehr taffe, sehr durchsetzungsstarke Frau, die sich eben einfach nimmt, was sie will oder was sie denkt, was ihr zusteht und ja, notfalls eben auch mit Gewalt und mit wenig Skrupeln. Gebürtig heißt sie Petra Falb. Sie wurde 1966 geboren als sechstes Kind in der Familie und wächst im Siegerland auf, hat eigentlich erstmal so eine ganz behütete Kindheit. Sie war das Nesthäkchen, hatte ein gutes, ein enges Verhältnis zu ihren Eltern, besonders zu ihrem Vater. Und irgendwie war alles erstmal sehr normal. Und genau, sie fängt dann eine Ausbildung als Näherin an, muss die allerdings abbrechen, weil sie eine Stoffallergie entwickelt. Und dann lernt sie aber in der Zeit eben auch einen Mann kennen, der dann ihr Freund wurde. Mit dem hat sie drei Kinder in relativ kurzer Zeit. Das erste Mal schwanger wird sie übrigens schon mit 16. Und mit 17 haben sie dann auch schon geheiratet. Und ja, die Beziehung nimmt dann eben nicht so wirklich den normalen Lauf. Also ihr Mann ist Zeitsoldat, der verkehrt ja auch im Rockermilieu, nimmt Drogen und hat dadurch einfach wirklich viel Geldbedarf. Und der fängt dann an mit Bankraub und zieht eben Petra Falb damit rein. Und das geht eine Zeit lang gut, aber so gegen Ende der 1980er Jahre eskaliert die Situation dann. Also bei so einem Überfall auf dem Supermarkt werden die beiden gefasst. Und genau, ihr Mann kommt ins Gefängnis und das ist für sie natürlich dann auch nochmal ein Wendepunkt in ihrem Leben.
Also sie wird dann auch straffällig und das Leben von Petra Falb verändert sich daraufhin weiter. Ihr altes Leben, ja, tauscht sie gegen ein Leben auf der Flucht. Das erzählt uns in ARD Crime Time die Journalistin Verena Lugert. Sie hat für Stern Crime über Lady Kalaschnikow geschrieben. Ihre Analyse hören wir noch öfters in diesem Podcast. Und wir hören auch die Einschätzungen des Psychologen Dr. Jerome Rimpel zum Lebenslauf von Petra Falb.
Bei ihr ist es ja eigentlich ganz spannend, weil ihre Ursprungsbiografie oder ihre frühkindlichen Erfahrungen, ihr familiärer Hintergrund zunächst wie keine so klassischen Risikofaktoren erkennen lassen, dass sie später eben diese krasse, dysfunktionale Richtung nimmt. Der Ehemann trennte sich ja von ihr, noch ehe das dritte Kind geboren war, betrog sie mehrfach. Die Eltern verstarben kurz darauf. Sie selber wurde dann auch aufgrund der Mittäterschaft bei den Raubüberfällen zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Die Kinder wurden ihr weggenommen. Also da gab es in einer extrem kurzen Zeit erhebliche Veränderungen, die ja quasi alles in ihr Leben auf den Kopf gestellt haben.
Sie hat mal wieder irgendwie verstoßen gegen eine Auflage und war dann im Knast und kam dann doch wieder frei. Und da ist was mit ihr passiert. Da war das so, dass sie auf einmal so ihr Leben in die Hand genommen hat und gesagt hat, jetzt ist Schluss, ich erschaffe mich neu, ich werde härter als die Männer, vor mir muss man Angst haben, ich möchte Macht.
Ich glaube, dass das so der Kipppunkt war, wo sie sich eigentlich dazu entschlossen hat, kein Leben mehr zu leben, welches den gesellschaftlichen Normen und Werten entspricht, sondern einer Parallelwelt sich zu begeben.
Sagt Jerome Rimpel. Er ist forensischer Sachverständiger und das bedeutet, er wird von Staatsanwaltschaften, auch von Gerichten beauftragt, Gutachten zu erstellen. Judith, er spricht da von einer Parallelwelt, in die sich Petra Falb begibt. Was ist das für eine Parallelwelt?
Die Parallelwelt, in die Petra Falb sich dann begibt, das ist so ein bisschen so eine halbseidene Welt. Also sie verdient ihr Geld erstmal mit Escort-Service. Also Escort heißt im Prinzip, dass man gegen Bezahlung einer Person Gesellschaft leistet bei bestimmten Events, also zum Beispiel bei Geschäftsessen oder irgendwelchen beruflichen Anlässen.
Muss noch gar nicht sexuell sein.
Nee, das muss nicht unbedingt sexuell sein. Also das kann wirklich nur die reine Begleitung sein. Es kann aber trotzdem eben auch sexuelle Dienstleistungen beinhalten. Mhm. Also damit wäre das so in so einer Grauzone zur Prostitution, sag ich mal. Und und das macht sie eine Zeit lang und darüber rutscht sie so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ins Rotlichtmilieu in Anführungsstrichen rein. Also auch wenn es sicherlich so krass nicht war, aber sie hat dann eben auch als Domina gearbeitet und Pornofilme gedreht. Und über diese Kreise lernt sie dann schließlich ihren späteren Freund kennen, nämlich Helmut Eisenberger heißt der Mann. Der lebt im Westerwald, das ist quasi so eine Nachbarregion des Siegerlands, wo sie eben aufgewachsen ist. Und er ist der Anführer einer Drückergruppe, ein sogenannter Kolonnenführer. Und genau, die beiden werden ein Paar. Das war so ungefähr Mitte der 90er Jahre. Also ein ganz genaues Jahr haben wir da nicht. Aber genau, das wird so um die 1995 rum gewesen sein.
Dieses Drückermilieu, mit dem sie nun über Helmut Eisenberger in Kontakt kommt, um was geht es da genau?
Da geht es darum, an Haustüren Zeitschriftenabos zu verkaufen. Also den Leuten im Prinzip ein Abo aufzuschwatzen. Und diese Drücker, so werden die Verkäufer eben genannt, die sind damals in ganz Deutschland unterwegs, also meistens in Kolonnen, also diese sogenannten Drückerkolonnen. Genau, also das bedeutet, man hat an Haustüren geklingelt und hat versucht, da eben ein Zeitschriftenabo loszuwerden. Dafür wurde dann an der Haustür eben ein Schein ausgestellt, das war wie so eine Art Vertrag, mit dem die Person, die das Abo gekauft hatte, also da den Kauf bestätigte. Und deswegen hieß diese Art von Verkauf im Drückerjargon Scheine machen. Mhm. Und also warum man jetzt die Leute Drücker nennt, das ist nicht ganz klar. Das kann vom Drücken der Klingel kommen, kann aber auch bedeuten, dass die Verkäufer meist so ein bisschen Druck an der Haustür ausgeübt haben, um eben Scheine zu machen. Kann aber auch meinen, dass sie selber unter Druck standen.
Nun ist Petra Falb auf Helmut Eisenberger gestoßen, der eine Drückerkolonne leitet. Um mal so ganz allgemein das Bild aufzumachen, was macht denn so ein Boss einer Drückerkolonne? Was ist seine Aufgabe?
Also ein Kolonnenführer, das ist quasi der Chef von so einer Truppe. Das waren so meistens 7 bis 8 Mann und tatsächlich auch meistens Männer. Und der sammelt direkt zu Beginn, also wenn jemand neu in der Kolonne anfängt, sammelt er den Ausweis ein und behält den. Und das ist für ihn so ein bisschen, also das ist halt eine Art Druckmittel. Also nach dem Motto, arbeite erstmal gut und dann kriegst du den schon wieder. Aber das war in der Regel nicht der Fall. Also das war eigentlich ein relativ perfides System, weil, also offiziell übernimmt der Kolonnenführer Unterkunft und Verpflegung der Drücker. In Wahrheit aber lässt er sich das eigentlich wirklich teuer bezahlen, nämlich indem er den Drückern die Kosten dafür von ihren Einnahmen abzieht, sodass die Drücker meistens immer mehr Schulden angehäuft haben. Also weil Scheine machen, das war gar nicht so einfach. Viele Leute wollen eben an der Haustür nicht irgendwelche Geschäfte abschließen. Und damit haben die sich eben immer weiter verschuldet und haben natürlich dann auch ihre Ausweise nicht wiederbekommen. Und was eben noch dazu kam, war, dass wenn jemand nicht gut gearbeitet hat, also nicht genug Scheine gemacht hat, dann wurde der bestraft. Das heißt, der bekam nichts zu essen, der durfte nicht schlafen, der musste nachts Strafarbeit leisten, also musste zum Beispiel stundenlang verkaufsfördernde Sprüche aufschreiben, also so Mitleidssprüche wie, ich bin ein Obdachloser, ein Knasti und wenn Sie jetzt ein Abo abschließen, dann helfen Sie mir, hier wieder eine Wohnung zu finden und so weiter und so fort. Also da wurde schon ordentlich auf die Mitleidstube gedrückt.
Diese Methoden beleuchten wir noch genauer, die da angewendet werden, liebe Hörerinnen und Hörer in ARD Crimetime. Gehen wir mal zurück zu Petra Falb. Die ist ja nun näher an dieses Milieu gerückt durch die Beziehung mit einem sogenannten Kolonnenführer. Sie ist es auch, die später in der Presse als Lady Kalaschnikow beschrieben wird. Die Journalistin Verena Lugert und der Psychologe Jerome Rimpel skizzieren, was weiter passiert mit Petra Falb.
Ich glaube, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt dazu entschlossen hat, sich als Mensch genau diesem Milieu anzupassen, um dort auch zu überleben und um dort zu funktionieren. Und sie hat es ja selber auch, glaube ich, so ausgedrückt, dass Menschlichkeit zu nichts führt und man hart irgendwie und durchsetzungsfähig sein muss.
Sie legt sich eine dramatische Frisur zu, sie hat sich so Accessoires zugelegt, also eine Pistole, so eine kleine Damenpistole, mit der man aber durchaus morden konnte. Dann einen Baseballschläger, weiß, mit rosa Sternchen, mit dem die auch den Leuten also wirklich fast die Schädel eingeschlagen hat. Und einen Hund, und zwar so einen riesen Hund, der war scharf, der hieß Moses.
Sie hat es ja selber so beschrieben, eins auf die Schnauze und dann wieder lieb. Ja, das ist so das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche, was sie da angewandt hat. Und als Psychologe würde ich sagen, sie hat einfach ein ganz einfaches System von Belohnung und Bestrafung angewandt.
Das war sie, die Lady Kalaschnikow neu erschaffen. Schon ganz tolle neue Verdienstmöglichkeiten durch Escort, durch Porno, durch Domina sein.
Also ich bin jetzt hängen geblieben auch an diesem riesigen Hund, der da beschrieben wurde. Aber um nochmal klar zu sagen, eine Kalaschnikow hat sie gar nicht. Also kein Sturmgewehr, was sie bei sich trägt.
Nein, das hat sie nicht. Also der Name Lady Kalaschnikow soll nicht ausdrücken, dass sie eine Kalaschnikow bei sich trug oder zu Hause hatte oder wie auch immer, sondern sagt eigentlich eher oder drückt eher aus, dass sie eben eine Frau ist oder war, die sich einfach eben nimmt, was sie will und notfalls eben mit Gewalt. Und also Leute, die sie kannten, beschreiben sie tatsächlich auch als sehr, sehr dominant.
Und würdest du sagen, sie eifert damit tatsächlich Helmut Eisenberger, ihrem Partner, ein Stück weit nach?
Ja, wahrscheinlich so ein bisschen. Also ich glaube, ihr wird relativ schnell klar, dass das einfach so eine Männerwelt ist. Und ich glaube, ihr ist klar, dass sie härter sein muss als die Männer, um wahrgenommen zu werden oder respektiert zu werden. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum sie so ein sehr toughes, sehr dominantes Auftreten und Verhalten an den Tag legt.
Und es geht eben auch um Gewalt. Wir beleuchten noch später genauer, mit welchen Ängsten auch und Abhängigkeiten in diesem Milieu gespielt wird. Der erste Mord, der die Polizei in diesem Fall beschäftigt, passiert im September 1997. Baden-Württemberg, in einem Vorort von Ahlen. Dort wird die Leiche eines 47-jährigen Mannes gefunden, in seinem eigenen Haus. Judith Völker ist bei uns in ARD Crime Time. Judith, wer ist denn dieses Opfer, dieser 47-Jährige?
Ja, das war Volkmar Granz, der da erschossen wurde. Das war also ein Kumpel, ein Freund von Petra Falbs Geliebtem, eben dieser Helmut Eisenberger. Und Volkmar Granz war, wie eben auch Helmut Eisenberger, ein Kolonnenführer. Nur mit dem Unterschied, dass Volkmar Granz vielleicht noch mal ein bisschen besser vernetzt war in dieser Szene und in diesem Drückermilieu. Und das war das Todesopfer.
Was ist passiert mit Volkmar Granz?
Als die Polizei zum Tatort kommt, findet sie diese Leiche vor, die eigentlich ziemlich grausam, also fast schon hingerichtet wurde. Also es gab 3 Schüsse in den Kopf. Es gab einen Schuss in den Rücken und dann wurde ihm noch die Kehle durchgeschnitten. Also man könnte fast sagen, da wollte jemand wirklich ganz sicher gehen. Also
sehr brutal.
Sehr brutal. Das war also nicht einfach nur ein Schuss und schnell weg, sondern das war ja fast, wie gesagt, eine kleine Hinrichtung. Und er wurde vermutlich erschossen von jemandem, der tatsächlich genau wusste, wie man in das Haus kommt. Also es gab eine Verandatür und alles deutet darauf hin, dass die Person eben durch die Verandatür ins Haus gekommen ist. Ja, es gab eindeutige Hinweise darauf, dass sich die Person, also der Täter oder die Täterin, im Haus ganz gut auskannte. Also offensichtlich hat die Person eben auch gewusst, wo man in der Küche das Küchenmesser findet, mit dem ihm dann die Kehle durchgeschnitten wurde.
Bei der Schusswaffe handelte es sich aber um eine, die vom Täter oder der Täterin mitgebracht worden ist.
Genau. Also die Tatwaffe, das war eine Röhm RG 800, die umgebaut wurde als Browning mit einem 6,35 Kaliber. Und die hat eben die Person, also der Täter, die Täterin, eben selber mitgebracht. Und die Tat selber, die passierte so am späten Abend beziehungsweise so in der frühen Nacht, als er eben alleine im Haus war. Was für die Polizei dann eben am Ende auch noch wichtig war als Hinweis, ist, dass er bestohlen wurde. Also der hatte so eine Lederweste, die hing da wohl irgendwie über dem Stuhl und die wurde mitgenommen. Das haben dann eben andere Zeugen später erzählt, dass diese Lederweste da immer über diesem Stuhl hing. Und da hat dann die Person, die ihn ermordet hat, offensichtlich Geld drin vermutet. Aber da waren Handys drin und die werden später noch wichtig.
Diese vielversprechende Spur, die verfolgen wir später weiter, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Polizei richtet in diesem Fall eine Sonderkommission ein, um den Mord aufzuklären. Was ermittelt denn die Polizei zunächst über das Opfer? Wer war Volkmar Granz und welches Umfeld hatte er? Wir haben schon gerade die Verbindung skizziert zu den Personen, die wir schon angesprochen haben.
Ja, Volkmar Granz, das war so ein ganz typischer Kolonnenführer. Der hat nicht alleine im Haus gewohnt, sondern eben mit seinen Drückern, also einer, ich sag jetzt mal, wechselnden Anzahl von jungen Männern, manchmal eben auch Frauen. Und genau, das waren eben seine Drücker, die da bei ihm lebten und in seinem Auftrag eben diese Zeitschriftenabos verkauft haben. Und die Polizei geht natürlich erstmal davon aus, dass der Täter oder die Täterin unter diesen Leuten zu finden ist. Das lag auch daran, dass Volkmar Granz den Ruf hatte, besonders brutal zu sein. Und genau, deswegen hat die Polizei erstmal angefangen, da in diesem Umfeld zu vermitteln, um zu klären, ob sich da eventuell jemand an seinem Chef rächen wollte.
Also die Art des Mordes an ihm lässt tatsächlich vermuten, dass jemand aus seinem unmittelbaren Umfeld Rache üben wollte. Möglicherweise ist das Mordmotiv aber auch Geld, weil wir haben ja schon die Weste angesprochen, das wurde vielleicht Geld vermutet. In welche Richtung geht denn die Polizei bei den Ermittlungen?
Genau, also die ermittelt natürlich erstmal im Umfeld dieser Männer, die da bei ihm wohnen, aber auch bei ehemaligen Drückern, weil in dieser Szene gibt es halt immer schon einen ordentlichen Durchlauf, das heißt einen großen Wechsel, also Drücker kommen, Drücker gehen und genau, also deswegen wird da auch bei den ehemaligen Drückern ermittelt. Was man allerdings noch wissen muss, ist, dass Volkmar Granz, der war schon ein relativ großer Player in diesem Milieu. Und damit stellt sich eben auch die Frage, ob er vielleicht von einem Rivalen getötet wurde, ob es Revierkämpfe zwischen diesen Drückerbossen und den Kolonnenführern gab. Das sind halt alles so, ja, Fragen, die jetzt erstmal so ein bisschen im Raum stehen. Und man weiß, dass Volkmar Granz sich nämlich nicht an die Hierarchie gehalten hat, die es in diesem Drückermilieu oder in diesem System gab. Da gab es wirklich ganz klare Strukturen. Also ganz unten die Drücker, darüber die Kolonnenführer, die wiederum arbeiten für Drückerbosse, die dann auch noch meist eigene Werbefirmen betreiben. Das sind die sogenannten Subunternehmen. Die wiederum arbeiten im Auftrag von Vertriebsunternehmen, die die Abos dann eben im Namen großer Verlage verkaufen.
Alles genau durchgeplant.
Alles genau durchgeplant, genau.
Aber das Motiv Rache scheint ja schon plausibler in diesem Fall.
Ja, ganz klar. Also das Motiv Rache steht ganz klar im Vordergrund. Das heißt, die Polizei konzentriert sich zuallererst auf diese Hausbewohner und die berichten eben auch von Gewalt und Grausamkeit. Man muss allerdings dazu sagen, dass wir die Polizeiakten von damals nicht einsehen durften. Also die liegen mittlerweile eben nicht mehr bei der damals zuständigen Polizei, sondern im Archiv der Staatsanwaltschaft Ellwang. Und also wir haben uns wirklich mehrfach bemüht, da Akteneinsicht zu bekommen. Das wurde immer wieder abgelehnt, also aus wirklich vielerlei Gründen. Einer dieser Gründe, der uns da genannt wurde, war eben, dass heute keinerlei Öffentlichkeitsinteresse mehr besteht. Mhm. Und ja, uns wurde gesagt, also dass selbst wenn wir an diesem Verfahren dennoch weiterhin ein spezifisches Interesse haben, dass eben an der Gewichtung, die die Staatsanwaltschaft vornimmt, eben nichts ändert. Also mit anderen Worten, das war eine klare Absage. Die haben also gesagt, für uns ist dieser Fall nicht weiter von Interesse.
Und wir versuchen ja immer, liebe Hörerinnen und Hörer, aus diesen Primärquellen, wie man das Ganze nennt, also aus den Akten, direkten Polizeiakten, Staatsanwaltschaftsakten, wirklich Details herauszufinden. Das ist dann in dem Fall nicht möglich. Hat es denn andere Journalistinnen oder Journalisten gegeben, die da erfolgreicher gewesen sind?
Ja, zum Glück hat die Verena Luger, die wir ja auch schon gehört haben, die Journalistin, die konnte 2018, als sie damals einen Artikel zu dem Fall geschrieben hat, tatsächlich noch die ganzen Ermittlungsakten und auch die psychologischen Gutachten einsehen und auswerten, weil die lagen zu der Zeit noch bei der Polizei. Und die hat eben Verena Luger dann den Zugang möglich gemacht. Und ja, also das war natürlich für uns eine kleine Herausforderung bei der Recherche, weil wir eben da diesen direkten Zugang zu den Primärquellen nicht bekommen haben. Wir hatten natürlich noch andere Herausforderungen. Wir haben eben auch versucht, mit ehemaligen Drückern in Kontakt zu kommen. Das war auch nicht so einfach. Also viele haben bis heute Angst und wollen sich einfach auch nicht gerne äußern, schon gar nicht öffentlich.
Wenn wir nochmal auf das Mordopfer Volkmar Granz zurückkommen, was wissen wir denn genau über seine Brutalität, also auch über sein ganzes Auftreten?
Ja, also wir wissen, dass er einen Baseballschläger hatte, mit dem er auch durchaus gerne zugeschlagen hat, wenn seine Drücker eben nicht genug Geld für ihn herangeschafft haben. Also der galt als äußerst brutal. Der hatte nur noch ein Bein. Das andere Bein war im Prinzip eine Prothese. Und deswegen saß er halt meist da in seinem Sessel rum. Und an seinem Sessel war eine Klingel angebracht. Und wenn er damit geklingelt hat, dann mussten seine Untertanen im Prinzip springen und ihn bedienen. Also der hat da also immer nach Essen, nach Getränken, wie auch immer, rumgebrüllt und rumgeschrien und teilweise so laut, dass man es auf der ganzen Straße gehört hat. Also das haben uns Nachbarn erzählt, mit denen wir sprechen konnten, dass man also sein Gebrüll bis auf die Straße gehört hat. Und die Nachbarn haben eben auch erzählt, dass man den Drückern angesehen hat, dass die da nicht gut behandelt wurden. Also die hatten teilweise durchaus blaue Flecken. Bei den Frauen kam noch hinzu, also wenn er da geklingelt hat, dass die ihn dann eben auch noch sexuell befriedigen mussten, wenn er das befohlen hat. Und ja, man fragt sich so ein bisschen, wieso konnten die sich dem nicht entziehen? Und man muss, glaube ich, wissen, dass diese Drücker eben oft keine Menschen waren, die jetzt so mit wahnsinnig viel Selbstwertgefühl ausgestattet waren. Die hatten tatsächlich alle einfach Angst. Und das hat Volkmar Ganz natürlich klar ausgenutzt. Er hat da wie so ein einbeiniger König in seinem Imperium geherrscht.
Im Drückermilieu geht es um Angst, um Abhängigkeiten, um Gewalt. Damit wir das besser greifen können und um das ganze Geschäftsmodell besser zu verstehen, hören wir in ARD Crime Time nun einen Mann, der das alles kennt. Er hat nicht für Volkmar Granz gearbeitet, aber seine Erfahrungen sind beispielhaft für das Drückermilieu. Judith, wie habt ihr diesen Mann überhaupt gefunden?
Ja, also das, es gibt eben, ja, ich sage jetzt mal Einrichtungen und Portale, so nenne ich das jetzt mal, für Betroffene. Und über eins von diesen betroffenen Portalen haben wir ihn eben ausfindig gemacht. Und mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen, denn es war nun mal sein ausdrücklicher Wunsch, anonym zu bleiben. Und ja.
Er will Tobi genannt werden von uns, das machen wir auch. Tobi lebt in Griechenland, weil er zu viel Angst hat, in Deutschland zu sein. Über eine Zeitungsannonce gerät Tobi in eine Drückerkolonne und dann erkennt er schnell, dass sein neuer Job und sein neuer Chef ziemlich ungewöhnlich sind.
Ich wurde abgeholt und musste direkt meinen Ausweis abgeben. Dann war das erste Mal so nach 6 Wochen, wo er dann schon eine andere Tonart gesprochen hat, dass ich jetzt anfangen muss, 5 Scheine pro Tag zu schreiben. Und das war so, wo ich gesagt habe, okay, hier stimmt was nicht. Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich meinen Ausweis immer noch nicht. Und den habe ich auch nie wieder bekommen. Weil das ist von vornherein Menschenhandel. Sobald du deinen Ausweis abgibst und in das Auto einsteigst, ist Menschenhandel.
Also Menschen werden gegen ihren Willen festgehalten und an einen anderen Ort gebracht oder auch gar verkauft. Tobi ist über eine Zeitungsannonce dran gekommen, dran geraten. Kann man sagen, wer zum Drücker wird? Also kann man das allgemein sagen? Gibt es da Gemeinsamkeiten unter den Menschen, die solche Jobs machen?
Ja, also es gibt auf alle Fälle Gemeinsamkeiten. Also das ist natürlich auch so ein bisschen, also dieses ganze Milieu ist so ein bisschen auch ein Kind der Zeit. Also es entstehen halt vor allen Dingen in den neuen Bundesländern nach der Wende 1989, da entsteht eben so ein riesiger Markt für Zeitschriftenabos. Also die stürzen sich halt eben alle auf diese eben neuen Bundesländer. Und die Vertriebsfirmen, die wittern da also ganz tolle neue Absatzmöglichkeiten. Und zeitgleich kommt es aber eben auch zur Massenarbeitslosigkeit in den ostdeutschen Bundesländern. Und ganz viele Jugendliche, die stehen plötzlich ohne Job oder ohne Ausbildung da. Und im Westen ist es nicht so viel anders. Also auch da steigt die Zahl der Arbeitslosen eben Mitte der 90er rasant an. Und das sind eigentlich so ein bisschen die perfekten Opfer. Also die landen dann eben auf der Suche, also meistens auf einer verzweifelten Suche nach einem Job, landen sie eben da in etwas, was man durchaus als moderne Sklaverei bezeichnen kann, nämlich in diesen Drückerkolonnen. Und ja, wenn man das so ein bisschen runterbrechen will, dann würde ich sagen, das sind oft verschuldete, verzweifelte Menschen, ja, eben auf der Suche nach einem Job, manchmal eben auch obdachlos. Und die dann mit einem ohnehin schon geringen Selbstwertgefühl, so würde ich das jetzt mal nennen, eben zu Drückern werden und da dann eben auch noch misshandelt werden.
Und die haben die Aufgabe, in dieser Drückerkolonne dann möglichst viele Scheine zu machen, Zeitungsabos zu verkaufen, heißt das ja. Was gibt es noch für Methoden, wir haben es schon angerissen, die von den Drückerbossen angewendet werden, um dieses System am Laufen zu halten?
Also ganz wichtig, an oberster Stelle steht die Kontrolle. Und die Kontrolle, die erfolgt auf verschiedenen Ebenen. Also das kann sein, dass eben einige Kolonnenführer auch Taxifahrer bezahlt haben, damit die darauf achten, dass da keine Drücker abhauen. Und ein weiteres Instrument der Kontrolle war, dass man die also wirklich systematisch von der Außenwelt abgeschirmt hat. Und wenn so eine Kolonne unterwegs war in ihrem Gebiet, dann haben die eben manchmal auch in Hotels übernachtet, weil der Weg nach Hause zu weit war.
Wir hören jetzt einen Ermittler, der sich mit diesen ganzen Methoden auch genauer beschäftigt hat. Der Ermittler Manfred Hudalla leitet Anfang der 1990 90er Jahre eine Sonderkommission, die gegen kriminelle Strukturen in der Drückerszene ermittelt.
Die Drückerkolonne bildet so eine geschlossene Einheit, eine Zwangsgemeinschaft, die dann in abgelegenen, vielfach heruntergekommenen Hotels untergebracht werden oder in so halbseidenen Pensionen, wo es sonst keine oder kaum Gäste gibt. Über allem schwebt immer die Angst. Und das ist eben auch der Grund, ja, warum Drücker sich nicht an die Polizei wenden. Und sie wissen auch, wenn sie weglaufen, dann werden wir gejagt, dann werden wir verfolgt. Wenn man uns einfängt, setzt es härtere, weitere Schläge. Sie sind einfach gefangen in diesem Milieu. Es handelt sich in der Regel um ja, Verlierer unserer Gesellschaft, um Menschen, mit denen es das Schicksal nicht gut gemeint hat. Also Menschen, die keine Familie mehr haben, die überwiegend bindungslos sind, die ohne Geld auf der Straße stehen.
Und Tobi ist einer von ihnen gewesen. Er berichtet uns anonym von seinen Erlebnissen, was passiert ist, wenn er keine Zeitschriftenabos verkauft hat.
Natürlich habe ich einige Tage keine Scheine geschrieben und wurde dann extrem verprügelt, wo es dann zu einem Lungenriss, also zu einem Pneumothorax kam, wo mein Lungenflügel zusammengefallen ist. Das hieß, ich kam in einem Krankenhaus, wo ich in einer Einzelstube war. Ich war komplett abgeschirmt und da lag ich ungefähr 2 Monate drin. Und natürlich hat man oft mit dem Gedanken gespielt, irgendein Arzt oder eine Krankenschwester was zu sagen. Aber es wurde auch gedroht. Er kennt die Ärzte, hat er gesagt. Und man kann dir ganz einfach irgendwas einflößen, wovon du nichts weißt. Und dann bist du nicht mehr.
Gibt es denn nachweisliche Verbindungen der Kolonnenführer und Drückerbosse zu kriminellen Kreisen?
Also aktenkundig ist das nicht. Aber ja, einige Drücker berichten davon. Also tatsächlich hat uns Tobi auch erzählt, dass eben sein Boss tatsächlich schon auch sehr gefährlich war. Und sein Boss ist wahrscheinlich auch nur ein Beispiel für viele andere Bosse. Und der hatte eben tatsächlich Verbindungen ins Rotlichtmilieu. Und der sagte halt, naja, die wissen ganz genau, wen sie bestechen können. Und die können eine Person verschwinden lassen, gerade wenn man eben alleine ist. Also wenn man eben keine familiäre Bindung mehr hat, dann vermisst einen eben keiner. Und genau, und der hat das offensichtlich auch selber schon mitbekommen, dass einige weibliche Drücker dann verkauft wurden. Also die sind dann eben nachts über die Grenze gefahren worden und in anderen Ländern gelandet. Und ja, das den Rest kann man sich ausmalen, was mit denen dann passiert ist.
Was ist denn mit Tobi weiter passiert? Wie ist er da letztendlich rausgekommen?
Ja, also ihm gelingt dann nach 4 Jahren die Flucht. Also der hat es irgendwie geschafft, an ein Handy zu kommen und hat damals dann eben seine Tante angerufen. Das war die einzige Person in seiner Familie, mit der er überhaupt noch Kontakt hatte. Und die haben dann da irgendwie was ausgemacht, also so einen Treffpunkt ausgemacht. Und der ist wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Fenster gesprungen, ist da irgendwie in so einem Gebüsch gelandet und hat sich also glücklicherweise nichts gebrochen oder so und ist dann eben zu diesem Treffpunkt gelaufen, wo dann seine Tante auf ihn gewartet hat und so konnte er da aus diesem Milieu entkommen.
Fassen wir bis hierhin mal zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Sommer 1997 findet die Polizei den Anführer einer Drückerkolonne tot in seinem Haus auf. Volkmar Granz wurde in den Rücken geschossen und mit einem Messer die Kehle durchtrennt. Obwohl es viele Tatverdächtige gibt, ermittelt die Polizei im Umfeld der jungen Männer, die bei Granz wohnen. Sie kennen sich am besten im Haus aus. Sie alle haben unter ihm gelitten. Viele seiner ehemaligen Drücker haben ein Mordmotiv. Und eine Spur wollen wir nun genauer verfolgen, gemeinsam nachgehen. Volkmar Granz wurde bestohlen. Seine Lederweste wurde mitgenommen, weil da Geld vermutet worden ist und Handys waren da auch drin. Judith, kann die Polizei diese Handys zu diesem Zeitpunkt schon verfolgen?
Ja, also natürlich nicht sofort, weil die waren erstmal ausgeschaltet. Aber die wurden dann eines Tages tatsächlich benutzt und das war für die Polizei natürlich so ein bisschen der Durchbruch, sag ich mal. Die haben dann eben Signale ausgesendet und die Polizei konnte dann eben diese Handys orten. Und dadurch sind sie in einen kleinen Vorort von Gummersbach, das ist in Nordrhein-Westfalen, gekommen, in eine Pension Jäger. Und ja, was sie dort vorfinden, ist eine Drückerkolonne, die sich da für ein paar Tage einquartiert hat. Und ja, also für die Polizei ist das natürlich jetzt, ich sag mal, der Durchbruch. Sie können also eben diese Handys sicherstellen und sie finden auch während der Durchsuchung Waffen, die als Tatwaffen in Frage kommen. Und sie finden aber noch was ganz anderes, nämlich einen Koffer mit verstörendem Inhalt, würde ich mal sagen.
Die Journalistin Verena Lugert hat sich das angeschaut und beschreibt uns, was sie darin gesehen hat.
Es waren Polaroid-Fotos, also in bestem Tageslicht bei Sonnenschein. Sieht man, wie ein junger Mann nackt ein Grab aushebt. Man sieht, wie er gefoltert wird. Das sind einfach Fotos von Folter an einem jungen Mann. Das war auf Polaroid gebannt von Petra Falb, die da Capri-Sonne trinkend und Schokolade essend neben ihrem Hund auf dem Baumstamm saß.
Also in diesem sichergestellten Koffer, bei der Durchsuchung sichergestellt, sind diese Polaroid-Fotos ja mit Folterszenen, wie es Verena Lugert beschreibt. Da sind aber auch noch weitere Menschen zu sehen. Besonders bemerkenswert ist aber die Frau, die auch Lady Kalaschnikow genannt wird, Petra Falb. Was tut sie da und was ist da passiert?
Ja, also die Fotos, die wurden in Sielberg gemacht. Das ist wirklich ein kleines Kaff, sag ich mal, eben auch in Nordrhein-Westfalen. Und entstanden sind die 2 Monate vor dem Mord an Volkmar Granz. Also auch 1997 im Juli war das dann. Das sind schon Fotos mit zum Teil grausamen Details, auf denen aber eben neben Petra Falb, die da also auf diesem Baumstamm sitzt, wie Verena Lugert das beschrieben hat, da ist eben noch eine andere Frau auf diesen Fotos zu sehen, die ganz offensichtlich maßgeblich beteiligt ist an diesem Folterszenario. Also deswegen maßgeblich beteiligt, weil sie eben auf den meisten dieser Fotos zu sehen ist. Also als der Mann sein eigenes Grab ausheben muss, steht sie daneben, wenn er nackt ausgezogen wird und sich reinlegen muss und gefesselt wird mit diesem Panzerband und so. Also auf all diesen Fotos ist eben immer diese andere Frau zu sehen, genau wie eben auf den Fotos, die von diesen Folterszenen gemacht wurden.
Wie geht die Polizei mit diesen Fotos nun um?
Naja, also die müssen das natürlich alles erstmal einordnen. Die wissen irgendwie noch gar nicht so richtig, was es da mit diesem Geschehen, was da abgelichtet wurde, zu tun hat. Also ist der Mann tot? Hat er die Folter überlebt? Dann steht natürlich die Frage im Raum, ob und wenn ja, die Fotos überhaupt mit dem Mord an Volkmar Granz zusammenhängen. Und dann müssen sie natürlich klären, welche Rolle die beiden Frauen auf den Fotos spielen. Also klar, die eine ist Petra Falb und die andere, ja, mit der müssen sie sich dann halt noch mal ein bisschen mehr beschäftigen, weil das ist tatsächlich auch die gleiche Frau, bei der sie die Handys gefunden haben.
Ja, was finden Sie raus zu der Frau? Wer ist sie?
Also die andere Frau, die ist Diana Alt. Sie ist diejenige, die eigentlich diesen Kardinalfehler gemacht hat, als man vermutlich noch nicht ganz so vertraut war mit Handys und hat damit einen Anruf gemacht. Sie hat damals Petra Falb angerufen und dadurch war die Polizei eben in der Lage, das Handysignal zu orten und konnte so eben Diana Alt aufspüren. Und die wird dann wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Und was sie eben außerdem noch verdächtig macht, ist, dass sie eben früher zur Kolonne von Volkmar Granz gehört hat. Also sie hat dann irgendwann später, ist sie dann in die Kolonne von Petra Falb gewechselt, wo sie eben auch war, als die Polizei sie aufspürte. Aber gehörte eben eigentlich oder ursprünglich mal eben zu dieser Kolonne von Volkmar Granz.
Wie geht sie damit um, dass die Polizei ihr nun auf die Schliche kommt?
Ja, sie kooperiert relativ schnell mit der Polizei. Also als die dann so eine Tatortbegehung plant, um überhaupt erstmal sich einen Überblick zu verschaffen, was da passiert ist, zeigt sie denen, also der Polizei, dann diese Stelle im Wald, also an der eben auch diese Polaroid-Fotos entstanden sind. Und ja, also scheint da erstmal zu kooperieren. Aber man muss dazu sagen, sie distanziert sich trotzdem von der Verantwortung für das Geschehen, was da auf diesen Fotos zu sehen ist.
Jetzt hast du gesagt, sie gehört jetzt zur Kolonne von Petra Falb, aber vorher zu der von Volkmar Granz. Was ist da ihre Aufgabe gewesen und wie kam sie überhaupt dorthin?
Also sie war wirklich noch sehr jung damals. Also die ist zu dem Zeitpunkt, als die Fotos entstanden sind, ist sie ich weiß nicht, 2 Tage vorher 18 geworden, als sie, oder als die Polizei sie verhaftet hat. Das heißt, die ist also mit 17 Jahren in diese Drückerszene gekommen, hat bei Volkmar Granz angefangen. Die hat da ja ganz schnell ihren Platz gefunden. Also die war pfiffig, die konnte ihre Sprüche gut aufsagen und hat einfach wirklich viele Abschlüsse, viele Scheine gemacht. Und
was meinst du mit Sprüche aufsagen?
Also die konnte an den Haustüren sehr gut diese Zeitschriftenabos verkaufen. Also die war offensichtlich sehr überzeugend und konnte da diese Mitleidssprüche gut aufsagen und hat also eben viele Menschen an den Haustüren dazu bewegen können, eben ein Abo abzuschließen. Und davon hat natürlich der Kolonnenchef, also Volkmar Granz in dem Fall, profitiert. Und der hat dann beschlossen, sie zu heiraten. Also jetzt muss man sagen, dass sie eher so ein bisschen auch so eine willenlose Person war. Also die kam aus schwierigen Verhältnissen, die ist vor ihrer Familie in diese Drückerszene geflohen und die hat da einfach nicht widersprochen. Also die hat so, ja, die hat das da so hingenommen, dass er sie jetzt heiraten will. Und hat das offensichtlich auch erstmal ertragen, dass sie da sexuell ausgenutzt wurde. Und ein bisschen später ändert sie dann nochmal ihre Meinung und kann dann fliehen, weil sie ihn eben nicht wirklich heiraten will.
Und für die Polizei stellt sich ja jetzt die Frage, wer ist die Täterin oder sind es beide Täterinnen, die da auf diesen Polaroid-Fotos zu sehen sind? Fangen wir mal mit Petra Falb an. Welche Rolle spielt sie? War sie eine Mitläuferin oder aktiv beteiligt oder auch Haupttäterin?
Ja, also Petra Falb wird dann auch einen Tag später festgenommen, also einen Tag nach Diane Alt. Welche Rolle sie spielt, das muss die Polizei natürlich erstmal klären. Also die Petra Falb ist mittlerweile eigentlich schon so eine kleine Größe im Drückermilieu geworden. Das ist so seit circa Anfang 1997. Seitdem ist sie eben auch aktiv in dieser Drückerszene unterwegs. Und das liegt so ein bisschen daran, dass eben ihr damaliger Freund, dieser Helmut Eisenberger, von dem wir schon gehört haben, der ist gestorben und auf dessen Beerdigung kann sie Kontakte in diese Drückerszene knüpfen. Und sie nimmt während der Beerdigung oder im Nachgang von der Beerdigung nimmt sie Kontakt zu Volkmar Granz auf. Das war ja ein Kumpel von Helmut Eisenberger. Und der vermittelt sie dann eben zu einem Drückerboss und verschafft ihr also einen Job als Kolonnenführerin im Westerwald. Und für sie ist das relativ lukrativ. Also sie gibt dann ihre Pornokarriere auf, weil die Verdienstmöglichkeiten in der Drückerszene deutlich besser waren und wahrscheinlich auch angenehmer ans Geld zu kommen.
Und wie verhält sie sich gegenüber der Polizei?
Ja, also sie wird natürlich auch zu diesen Fotos befragt. Also immerhin ist sie ja auch auf diesen Fotos zu sehen. Petra Falb behauptet allerdings dann, also diese Fotos würden also lediglich eine sogenannte Strafaktion zeigen und keinen Mord.
Was meint sie damit?
Also die haben das auch gerne mal Indianerspielen genannt und das muss man sich also fast schon so ein bisschen so vorstellen. Also eine Strafaktion war oft so, dass also eben einer aus dieser Kolonne mit den anderen Drückern aus der Kolonne also in einen Wald geführt wurde. Dort wurde er meistens also wirklich übelst zusammengeschlagen und die anderen mussten halt alle zugucken und das war im Prinzip so ein Warnsignal an alle. Also es war zum einen natürlich eine Strafe für denjenigen, der da jetzt wenig Scheine gemacht hat, der dann da zusammengeschlagen wurde, und für die anderen war das eben so eine Warnung, also wenn ihr nicht genug Scheine macht, dann geht es euch genauso.
Wir haben jetzt schon ganz viel über die beiden Frauen gesprochen, die als tatverdächtig eingestuft werden. Was findet denn die Polizei zum Opfer heraus? Hat dieses Opfer, das auf den Fotos zu sehen ist, überlebt?
Nein. Also die Polizei, also bei dieser Tatortbegehung, beziehungsweise dann im Nachgang, als sie dann also da die Stelle ausbuddeln, die ihnen von Diane Alt gezeigt wurde, da finden sie tatsächlich dann eine männliche Leiche. Und die Verwesungsspuren Spuren deuten darauf hin, dass diese Leiche da wirklich schon seit 2 Monaten im Wald liegt. Und die können die Leiche aber trotzdem identifizieren. Und ja, das ist dann der Mann, der eben auch auf diesen Polaroid-Fotos zu sehen ist. Und das war Thorsten Mumm, hieß der. Der war auch relativ jung, 23 Jahre alt. Und der gehörte eben als Drücker da zu der Kolonne von Petra Falb.
Die Ermittler haben es jetzt also mit 2 Leichen aus dem Drückermilieu zu tun. Aber anders als in Aalen wurde der Mann im Wald vor seiner Ermordung gefoltert. Der junge Mann, dessen Leiche 1997 von der Polizei im Wald gefunden wird, war ein Drücker. Sein Tod, der hat die Crime-Journalistin Verena Lugert besonders berührt.
Das Allertraurigste an dem Fall ist, dass überhaupt niemand das Opfer vermisst hat. Das Opfer ist Thorsten Mumm. Thorsten Mumm ist Anfang 20, ein unglaublich verschüchterter, antriebsarm, wehrlos. Ja, den hat man kaum wahrgenommen. Ohne irgendwie Anhang zu haben, Freunde, irgendjemand, der sich für ihn interessiert hat. Das ist ein ganz typischer Drücker, der da eben dann einfach von Haustür zu Haustür geschlichen ist. Und der Thorsten Mumm, der war so vom Leben gebeutelt, dass er alles hingenommen hat. Und Thorsten Mumm ist eben zu den Drückern gestoßen. Absingen nennt man das. Also ist auch angeworben worden, richtig aktiv. Und er war das Problemkind in der Kolonne.
Die Einschätzung von Verena Lugert in ARD Crime Time. Dieser Mord ist aber kein Einzelfall. Bereits 7 Jahre zuvor gab es ungeklärte Todesfälle. Darüber haben wir auch mit dem Hauptkommissar Manfred Hudalla gesprochen, der damals in Nordrhein-Westfalen ermittelt.
Wir haben dann eigentlich erschreckende Beispiele mitgeteilt bekommen. So hatte man beispielsweise im Westerwald einen jungen Mann mit einem Abschleppseil gefesselt, hatte ihn mehrere hundert Meter über die Autobahn gezogen und dann den Toten in ein Gebüsch geworfen. Es haben uns unzählig viele Mitteilungen erreicht, wo Drücker geschlagen wurden, wo Drücker misshandelt wurden, in Kofferräume von Autos eingesperrt worden waren, wo man Strafaktionen in Wäldern durchgeführt hat, um den weiteren Kolonnenmitgliedern zu demonstrieren und zu zeigen, pass auf Leute, das passiert mit euch, wenn ihr nicht vernünftig arbeitet, wenn ihr nicht ausreichend Produktion macht.
Manfred Hudalla ist Leiter der Soko Drücker von 1988 bis 1991 gewesen. Diese Sonderkommission soll klären, wie groß ist das ganze Problem, wie viel Gewalt herrscht im Haustürgeschäft und gehört in diesem Milieu sogar Mord zum Alltag? Judith, welche Antworten finden Sie denn auf diese Fragen?
Ja, also zunächst muss man, glaube ich, sagen, dass die Polizei, die konzentriert sich erstmal auf diese Straftaten, die da in diesen Drückerkolonnen passieren und eben nicht auf dieses ganze System, auf diese dahinterliegenden Strukturen. Also dafür haben die einfach überhaupt keine Ressourcen. Und deswegen muss man sagen, dass die Hintermänner da meistens davonkommen. Immerhin gelingt es in dieser Soko, 4 weitere Morde aufzuklären, beziehungsweise können sie eben auf dieses Milieu zurückführen. Also das sind im Wesentlichen die, von denen er da gerade erzählt hat. Also da gibt's einen, der wurde in München einfach zu Tode geprügelt. Also ja, auf den haben sie so lange eingeprügelt, dass er das dann nicht überlebt hat. Von dieser Geschichte mit dem Drücker, der da auf der Autobahn zu Tode geschleift wurde, hat der Manfred Hudalla ja schon erzählt. Dann gibt es 2 Fälle, die sich beide im Ruhrgebiet ereignet haben, wo eben Drücker vom Zug überrollt wurden. Also das war dann auch ganz klar, also in einem Fall weiß man das relativ detailliert, dass der Drücker da zusammengeschlagen wurde und dann halb bewusstlos da auf die Gleise gelegt wurde. Und als man den gefunden hat, konnte man sagen, dass der also mindestens 2-mal vom Zug überrollt wurde. Und genau, und diese Zuggeschichte oder das vom Zug überrollt werden, das ist in einem anderen Fall auch nochmal passiert. Mhm. Also.
Gehen wir mal zurück zu unserem Fall, den wir hier besprechen. Es geht um eine Leiche, die 1997 gefunden wird, die Leiche von Thorsten Mumm. Was ergibt denn die Obduktion? Bringt das die Ermittler irgendwie weiter?
Ja, also die können schon relativ klar sagen, dass das Mord war. Also die Folterspuren, die sie an der Leiche finden, die passen halt auch zu den Fotos. Und damit ist für die Polizei eigentlich erstmal klar, dass eben Diane Alt die Mörderin ist, die eben nun mal hauptsächlich tatsächlich auf diesen Fotos zu sehen ist.
Wie ihr das nachgewiesen wird und wie ihr dann auch später der Prozess gemacht wird, dazu gleich mehr, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir beleuchten dann auch weiter das Motiv der Tat und die Verbindung zwischen Diane Alt und Petra Falb. Wie lernen sich die beiden denn überhaupt kennen?
Diane Alt lernt Petra Falb über Volkmar Granz kennen. Also Volkmar Granz war ja bei der Beerdigung von Helmut Eisenberger und es kann sein, dass Diane Alt auch bei dieser Beerdigung war, das ist aber nicht 100% gesichert. Jedenfalls verabreden sich Petra Falb und Volkmar Granz bei der Beerdigung dann für ein späteres Treffen und Petra Falb kommt dann eben irgendwie ein, zwei Wochen später oder so, kommt sie eben zu Volkmar Granz nach Hause, um sich einfach Tipps abzuholen und Hinweise, wie sie da also jetzt Karriere als Kolonnenführerin machen kann. Und genau, und sie erscheint da eben in seinem Haus. Diane Alt ist ja noch Drückerin bei Volkmar Granz und da lernen sich die beiden Frauen dann eben richtig kennen. Ja, und Diane Alt ist einfach total fasziniert von Petra Falb.
Da ist also gleich eine Verbindung, die da entsteht.
Genau, genau. Also Diane Alt, das hatte ich ja schon gesagt, das ist so ein bisschen so eine, naja, so eine Willenlose, die lässt sich halt irgendwie so ein bisschen treiben und hat irgendwie selber wenig Plan und Ziel, wohin sie so möchte in ihrem Leben. Und dann lernt sie eben diese Petra Falb kennen, so eine ganz taffe, willensstarke Frau, die sich Respekt verschafft. Und Diane Alt ist dann ja einfach total geflasht, sag ich mal, und möchte dann am Ende oder entwickelt dann den Wunsch, genau so zu sein und so ein Leben zu führen wie eben Petra Falb. Und da sie aber ja noch in der Kolonne ist von Volkmar Granz, also ne, der Chef, den sie ja eigentlich gar nicht wirklich heiraten will, vertraut sie sich eben Petra Falb an. Also sie fasst da relativ schnell Vertrauen zu ihr. Und die sagt dann, naja, kein Problem. Also ich gründe ja jetzt hier sowieso eine neue Kolonne. Ich mache mich selbstständig. Ich habe ein Haus. Und wenn du willst, dann komm zu mir und mach bei mir mit. Und genau das macht Diane Alt dann.
Zwei Frauen aus dem Drückermilieu, zwei brutale Taten. Im April 1998, ein halbes Jahr nach dem Fund der beiden Leichen, ist Prozessauftakt in Ellwangen in Baden-Württemberg. Vor Gericht müssen sich Petra Falb und Diane Alt verantworten. In den beiden Mordfällen gibt es immer noch Widersprüche und Ungereimtheiten. Beleuchten wir mal zunächst den Fall von Volkmar Granz. Wer ist in diesem Mordfall die Hauptbeschuldigte?
Also das ist ganz klar Diane Alt. Bei ihr wurden die Handys gefunden und sie hatte ein Motiv, weil sie eben natürlich eine Zeit lang eben in dieser Kolonne von Volkmar Granz war, weil sie sexuell ausgenutzt wurde und weil sie ja einfach diese ganzen Demütigungen da von ihm ertragen hat. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob sie alleine gehandelt hat. Also sie ist ja sehr kooperativ und gesteht tatsächlich auch den Mord an Volkmar Granz während den Vernehmungen oder sogar während der ersten Vernehmung schon. Also deswegen ist sie da ganz klar die Hauptverdächtige. Und also auch im Fall dieses anderen Opfers, also der Thorsten Mumm, ist sie erstmal die Hauptverdächtige, weil eben auf den Fotos zu sehen ist, wie sie wirklich aktiv da an dieser Folterszene nicht nur beteiligt ist, sondern die eigentlich ausführt.
Und die Obduktion hast du ja auch schon angesprochen, auch die untermauert den Verdacht. Wie verhält sich denn Petra Falb vor Gericht?
Also Petra Falb ist erstmal nur als Mittäterin angeklagt und sie selber leugnet auch komplett ihre Beteiligung an den beiden Morden. Also sie ist natürlich auf diesen Fotos zu sehen und ihre Fingerabdrücke sind auf der Pistole vom Mord an Volkmar Granz, aber sie selber sagt, das war kein Mord, sondern das war halt eben diese Strafaktion. Also sie bestreitet das erstmal, dass sie da in irgendeiner Weise schuldig ist.
Wir haben schon gerade auch beschrieben, wie schwierig das ist, dass ja, Menschen sich in diesem Bereich überhaupt äußern, darüber, was da passiert in der ganzen Drückerszene. Gibt es denn nun vor Gericht Menschen, die aussagen, also Zeugen?
Ja, also da gab es durchaus einige Zeugen, die eben aus dem Drückermilieu stammten und vor Gericht ausgesagt haben und natürlich auch so ein bisschen einfach ja, das Drückermilieu geschildert haben und ihre Sicht der Tat eben von sich gegeben haben. Und da Darunter ist auch ein Mitangeklagter aus Petra Falbs Drückerkolonne, der tatsächlich auch bei der Tat anwesend war. Also das war so ein bisschen, ich sag jetzt mal, es war so ein bisschen so der Toyboy von Petra Falb. Also sie hatte eine sexuelle Beziehung mit ihm, die für sie allerdings überhaupt nichts Ernstes war, aber für ihn sehr wohl. Also der war offensichtlich verliebt in sie, aber sie hat ihn eigentlich nur ausgenutzt. Und der war eben mit bei diesem Folter-Szenario da im Wald. Der hat sich aber nicht beteiligt. Also im Gegenteil. Der hat versucht, diese beiden Frauen davon abzuhalten und hat sich dann also irgendwann hinter einen Baum zurückgezogen und sich sogar erbrochen. Also dem wurde einfach schlecht von diesen Grausamkeiten. Und der erzählt eben, ja, relativ ausführlich, wie Thorsten Mumm da fast 3 Stunden lang gefoltert wurde.
Ihr habt für ARD Crimetime auch die Verteidiger der beiden Frauen getroffen, die da nun vor Gericht sind. Kann man auch gut sehen in den Filmen in ARD Crimetime, in der ARD Mediathek, liebe Hörerinnen und Hörer, die Empfehlung zu den Filmen. Die beiden haben sich an diesen Prozess erinnert. Welche Strategie verfolgen die Anwälte denn dieser beiden beschuldigten Frauen?
Ja, die beiden verfolgen unterschiedliche Ansätze. Klar, liegt natürlich auch daran, dass ihre Mandantinnen jeweils auch nochmal unterschiedlich angeklagt sind sozusagen. Und der Anwalt von der Petra Falb, der sagt halt, also das war jetzt, wir reden hier über eine Körperverletzung, die für ihn auch nicht wegzuleugnen war. Das war ja in irgendeiner Weise auch auf den Fotos dokumentiert. Aber er sagt, das war eine Körperverletzung mit möglicher Todesfolge. Und seine Strategie war, auf eben 7 Jahre Haft zu plädieren, also eine sehr geringe Strafe und eigentlich dafür zu sorgen, dass seine Mandantin da nicht wegen Mord angeklagt wird. Und der Anwalt von der Diane Alt, der hat natürlich eine komplett andere Strategie und der erkennt relativ schnell, dass seine Mandantin psychisch labil ist und fordert, dass ein psychiatrisches Gutachten erstellt wird, um überhaupt ihre Schuld Fähigkeit zu prüfen.
Das Gericht hat einen psychologischen Gutachter beauftragt. Der prüft, ob das Verhalten bei den Straftaten durch eine psychische Störung beeinflusst worden ist. Was ist denn dabei wichtig?
Ja, also der psychiatrische Gutachter von damals, der im Übrigen mittlerweile verstorben ist, deswegen konnten wir ihn auch nicht mehr befragen. Aber seine Aufgabe war es eben einzuschätzen, ob die beschuldigte Person in irgendeiner Weise Einsicht zeigte, also ob man irgendwie erkennen konnte, dass sie ein Gefühl dafür hatte, dass das Verhalten falsch war. Das heißt, da wird ja im Prinzip die Einsichtsfähigkeit geprüft und eben, ob sie in der Lage war, ihr Verhalten zu steuern. Und ja, je nachdem, zu welchem Ergebnis dieser psychiatrische Gutachter kommt, kann das Gericht eben entscheiden, ob da eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegt oder ob die vielleicht sogar ganz aufgehoben ist.
Psychologe Jerome Rimpel konnte Einsicht in die Gerichtsakten nehmen und beschreibt die Einschätzung zu Diane Alt und ihren Familienverhältnissen.
Die Mutter zeigte sich abwertend und auch die älteren Geschwister waren irgendwie kein wirkliches Rollenbild. Das heißt, innerhalb ihrer Familie hat sie eigentlich keine wirkliche Unterstützung erfahren und kein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln können. Und das gelang ihr eigentlich auch nicht außerhalb ihres Familiensystems. Ich denke, dass diese Faktoren maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Frau Alt im späteren Verlauf ihren Leben eine sogenannte dependente Persönlichkeitsstörung, also eine abhängige Persönlichkeitsstörung entwickelt hat. Das ist zumindest etwas, was der Psychiater ihr im Rahmen der damaligen Begutachtung auch diagnostiziert hat. Personen mit einer dependenten Persönlichkeitsstörung sind es gewohnt, dass andere Menschen die Entscheidung für sie treffen. Die erleben sich selber als so inkompetent, dass sie die Entscheidung gar nicht alleine treffen wollen und das dann nach außen delegieren.
Dieses Gutachten, das hat jemand anderes erstellt. Du hast schon gesagt, der ursprüngliche Gutachter ist verstorben. Jerome Rimpel ordnet uns das hier ein. Es kommt eben nicht von ihm selbst, aber er kann uns die Bewertung als Psychologe besonders gut geben. Wie bewertet das Gutachten die Persönlichkeitsstörung bei Diane Alt im Hinblick auf die Schuldfrage?
Also der Gutachter geht davon aus, dass eben bei dieser ersten Tathandlung, also der Mord im Wald mit diesem Folter-Szenario, dass Diane Alt da vor dem Hintergrund eines Abhängigkeitsverhältnisses zu Petra Falb gehandelt hat. Also, dass eben Diane Alt sich so ein bisschen beweisen wollte vor Petra Falb, dass sie ihr hörig war Und eben Lady Kalaschnikow, also Petra Falb, hat sie darin eben auch permanent bestärkt und gesagt, also wir machen eine Petra 2.0 aus dir. Mhm. Und ja, und in dem Zusammenhang ging der Psychologe eben von einer erheblich verminderten Steuerungsfähigkeit aus. Und vielleicht sogar Fremdsteuerung.
Auch die Persönlichkeit von Petra Falb wurde in einem Gutachten untersucht. Es stellt vor allem ihre Fähigkeit heraus, Menschen für ihre eigenen Interessen zu manipulieren und zu benutzen.
Sie dürfte zunehmend Kontrolle und auch Selbstwert und Sicherheit erfahren haben, wenn sie merkt, dass andere Personen ja das tun, was sie von ihnen verlangt. In dem Zusammenhang musste sie vielleicht auch einfach brutaler auftreten, um ernst genommen zu werden. Und ich glaube, ja, in dem Rahmen hat sie dann irgendwann tatsächlich Größenfantasien und Allmachtsfantasien auch entwickelt und ja, dachte, sie könnte quasi über die Schicksale anderer Menschen und am Ende auch über Leben und Tod entscheiden. Wenn Leute wiederholt mit solchen Gewalthandlungen und Erniedrigungen konfrontiert werden, dass wir sagen, wir stumpfen einfach mit der Zeit ab. Das nennen wir Psychologen Desensibilisierung. Und die beiden Frauen haben sich über längere Zeit in diesem Milieu aufgehalten und haben sich eben von den normalgängigen gesellschaftlichen Konventionen zunehmend entfernt. Also ich glaube, dass sie einmal so eine sadistische Genugtuung, Befriedigung daran findet, andere zu erniedrigen, um sich selber zu erhöhen. Dass sie eben jemand Drittes, wie Frau Alt, dazu bewegen konnte, diese Handlung in ihren Namen unter ihrer Instruktion durchzuführen. Das dürfte ihr Allmachtserleben nochmal zusätzlich verstärkt haben.
Erklärt der Psychologe Jerome Rimpel. Petra Falb wird durch die Aussagen eines Mitangeklagten im Fall Thorsten Mumm schwer belastet. Wie steht es denn um ihre Beteiligung beim Mord an Volkmar Granz?
Ja, also der wird ihr erstmal nicht zur Last gelegt. Also es wird zwar vermutet, dass sie da eine, ich sage jetzt mal, beratende Funktion hatte, also dass sie Diana Alt durchaus ermuntert hat, sich also jetzt endlich zu rächen und da sich Genugtuung zu verschaffen, sag ich mal. Sie hat ihr eine Pistole gegeben, also ihre eigene Pistole gegeben und hat sie einfach ermuntert, da jetzt diesen Mord durchzuführen. Aber man kann ihr keine ganz konkrete aktive Mittäterschaft nachweisen.
Einen Monat nach Prozessbeginn werden die Urteile gesprochen. Wie sehen denn die Strafen aus? Zu welchem Urteil kommt das Landgericht Ellwangen?
Diana Alt hat beide Morde begangen, das muss man dazu sagen. Und für den Mord an Volkmar Granz ist sie auch voll schuldfähig. Also das Gericht geht davon aus, dass sie aus eigener Motivation oder aus eigenen Motiven heraus gehandelt hat. Und dafür erhält sie dann auch eine lebenslange Freiheitsstrafe. Beim zweiten Fall, also eben diesem Folterszenario und diesem Mord an Thorsten Mumm, da wird sie für vermindert schuldfähig erklärt. Also das Gericht sieht eben keinen persönlichen Vorteil ihrerseits und sagt halt, sie hat unter Fremdsteuerung gehandelt. Und deswegen wird sie für den zweiten Mord nicht bestraft. Genau, bei Petra Falb ist es anders. Also die erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe, bei ihr allerdings mit der Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld. Also die war zwar nicht direkt an dem Mord an Thorsten Mumm beteiligt, also sie hat sozusagen den finalen Schlag auf den Kopf nicht getan, aber sie hat eben das alles geplant und sie hat ja diese Tat im Prinzip angeleitet aus wirklich reiner Freude am Leid des anderen. Also laut Gericht war sie die Einzige, die da wirklich einen persönlichen Vorteil hatte von diesem Mord. Nämlich, ja, man muss es so sagen, also reiner Lustgewinn durch Leid. Dafür kriegt sie eben auch diese besondere Schwere der Schuld. Für den Mord an Volkmar Granz wird sie nicht verurteilt.
Und es gibt noch einen dritten Mitangeklagten. Welches Urteil fällt für ihn?
Also genau, der dritte Mitangeklagte, das ist eben dieser, ich sage jetzt mal, Geliebte von Petra Falb, der eben bei der Tat anwesend war. Der bekommt 3 Jahre wegen Körperverletzung.
Jetzt sind inzwischen fast 30 Jahre vergangen. Sind die beiden Täterinnen, mit denen wir uns ausführlich beschäftigt haben, überhaupt noch in Haft?
Also Petra Falb ist tatsächlich nach einiger Zeit in Haft verstorben an einer HIV-Erkrankung. Also die lebt schon lange nicht mehr. Und zu Diane Alt gibt es keine aktuellen Informationen. Und in dem Zusammenhang würde ich jetzt gerne noch mal kurz darauf hinweisen. Also wir haben den Namen geändert. Mhm. Wir haben das deswegen getan, weil ja die Täterin eben auch eine Chance auf Resozialisierung haben sollte. Also der Gedanke dahinter ist einfach, wenn jemand seine Strafe abgesessen hat, dann sollte er oder sie eben die Chance haben, wieder ein normales Leben zu führen. Und ohne dass man irgendwie diese Person häufig findet durch einfach irgendwie eine Google-Suche mit dem Namen. Und genau, und deswegen haben wir diesen Namen geändert. Und wir können nur spekulieren und vermuten, also sie hat die Haftstrafe wohl abgesessen und weitere Informationen gibt es nicht über sie.
Jetzt blickt das Gericht ja damals im Prozess um die beiden Drückermorde nur in Teilen hinter die Fassade dieses Abo-Geschäfts. Der Strafverteidiger Gerhard Prengel meint, das ist auch gar nicht tatrelevant gewesen.
Man kann nur sagen, bedauerlich, aber was hat das mit den Taten zu tun? Für das Gericht ist entscheidend, gab es einen Vorsatz bei den Angeklagten, das heißt Wissen und Wollen, was man tut und dass man sich auch anders entscheiden kann. Wenn da keine Zweifel bestehen und darüber entscheidet allein das Gericht, ob Zweifel bestehen, dann ist das Urteil abzusehen.
Sagt Gerhard Prengel, er ist einer der Strafverteidiger in diesem Prozess gewesen. Jetzt bleibt aber trotzdem die Frage, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass sich Drückerkolonnen entwickeln? Es gab ja auch viele Berichte im Fernsehen und die Frage, die sich auch unsere Hörerinnen und Hörer nun sicherstellen, warum ist da nicht frühzeitig dagegen vorgegangen mit den entsprechenden juristischen Mitteln und welche Rolle spielen eigentlich die Verlage dabei? Gibt es heute eigentlich noch sowas wie ein Drückermilieu?
Jein. Also ich glaube, so ganz klassisch, wie das in den 90er Jahren war, das gibt es so nicht mehr. Aber es gibt immer noch durchaus verschiedene Formen des Haustürgeschäfts. Also heute klingeln die Leute gerne, weil sie einem einen Telekommunikationsvertrag andrehen wollen. Es gibt Spendenstände, die mit nicht ganz lauteren Mitteln versuchen, den Leuten da irgendwie eine Mitgliedschaft aufzuschwatzen. Und es gibt natürlich jede Menge dubiose Gewinnspiele, wo man dann plötzlich ein Jahresabo für eine Zeitschrift hat, obwohl man eigentlich nur irgendwie ein neues E-Bike gewinnen wollte. Also es gibt immer noch so merkwürdige Formen von Arten, wie einem Zeitschriftenabos untergeschoben werden.
Welche Verantwortung tragen denn die Verlage? Haben die Ermittler da auch Einschätzungen zu?
Also zuerst muss man mal sagen, die Verlage haben damit nichts zu tun. Wir haben darüber auch mit dem Hauptkommissar Manfred Hudalla gesprochen. Der sagt ganz klar, also die Verlage haben damit nichts zu tun. Auch wenn man sagen könnte, dass sie vielleicht durchaus mal genauer hinschauen sollten, wie denn diese Subunternehmen, die für sie arbeiten, so vorgehen. Also der beschwert sich halt und sagt, die Verlage schieben die Verantwortung auf die Subunternehmen und die Subunternehmen machen halt, was sie wollen.
Die Crime-Journalistin Verena Lugert hat sich ja durch diesen Fall auch genauer mit dem Drückermilieu beschäftigt und sieht da auch einige Verantwortlichkeiten, die man genauer beleuchten müsste.
Wer hat profitiert? Also natürlich die Kolonnenführer, da waren ja wahnsinnige Verdienstmöglichkeiten und natürlich die Zwischenhändler, natürlich die wichtigen Zwischenhändler und am Ende natürlich die Verlage. Die Verlage, die haben einfach nur Abos gewollt. Abonnenten, die bringen also viel, viel mehr als nur die normalen Verkäufe. Insofern haben alle verdient, Kolonnenführer, Zwischenhändler und Verlage.
Also die haben profitiert, aber wer hat denn nicht profitiert?
Ja, also das waren natürlich ganz klar die Drücker. Und ja, damals hat man das irgendwie alles nicht so ganz genau wissen wollen, also wie dieses System funktioniert und unter welchen Bedingungen diese Drücker da eben arbeiten. Und ja, man kann das wirklich als moderne Sklaverei bezeichnen. Und ich sag mal, mit Sklaven konnte man irgendwie schon immer machen, was man wollte. Das ist jetzt vielleicht ein extremer Vergleich, aber in den Augen der Kolonnenführer war ein Drücker, der eben keine Scheine machte, einfach nutzlos und lästig und kostete Geld. Und wie im Fall von Thorsten Mumm hatte man offensichtlich dann auch kein Problem damit, ihn loszuwerden.
Herzlichen Dank, dass du bei uns warst, Judith.
Herzlichen Dank an dich, Felix.
Deine Doku-Serie gibt uns Einblicke in ein brutales System von Drückerkolonnen in den 1990er Jahren. Den Link dazu finden Sie in unseren Shownotes. Und nun ist noch mein Kollege Mathis Kiesig zu mir gekommen, weil wir Ihre Hilfe brauchen. Wir haben eine Umfrage gestartet. Hallo Mathis, kannst du kurz erklären, worum es geht?
Ja, hallo Felix. Wir produzieren in unserer Redaktion nicht nur True Crime Podcasts, sondern auch für die ARD und MDR Fernsehen, Social Media Kanäle und eben auch für die ARD Mediathek. Und für die ARD Mediathek entwickeln wir gerade ein neues Format, das sich ganz zentral mit dem Thema Gerechtigkeit auseinandersetzt. Und um dieses Format so gut wie möglich zu entwickeln, brauchen wir Ihr Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer. In unseren Shownotes verlinken wir Ihnen jetzt eine kleine Umfrage, die dauert keine 10 Minuten. Und jeder von Ihnen, der uns da ein paar Fragen zu diesen Formatideen beantworten kann, der hilft dabei, das Thema Gerechtigkeit richtig gut in die ARD-Mediathek zu bekommen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Und ganz zum Schluss gibt es noch einen Tipp aus der ARD-Audiothek. Based on a True Story, die Könige von Malle, erzählt die Geschichte von zwei Clubbesitzern auf Mallorca, die jahrzehntelang um die Macht am Ballermann gekämpft haben, bis ein ehrgeiziger Staatsanwalt auftaucht und behauptet, das ganze System dort sei kriminell. Und dann stellt sich die Frage, müssen Staatsanwalt und Richter vielleicht sogar selbst ins Gefängnis? Diesen Podcast haben wir auch in unseren Shownotes verlinkt. Ich bin Felix Gebhardt, bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.